Ich möchte gern zu Beginn der Predigt noch mit euch beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufschließt für das, was du uns zu sagen hast, dass wir heute dich ein bisschen besser verstehen lernen, dass wir dich ein Stückchen besser kennenlernen. Und ich wünsche mir, dass wir verändert nach Hause gehen, dass wir dir begegnen hier heute. Ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte schenkst, aber dass vor allem du redest heute hier. Amen. Diesen Mann kennen wahrscheinlich alle hier oder die allermeisten. Karl Marx, der hat mal Folgendes gesagt: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist, da steht's auch, nicht. Tja. Ist das die PDF, die du aufhast? Naja. Ich habe es auch ja vorgelesen. Also da steht genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt. Sie ist der Geist geistloser Zustände und das Entscheidende, was er gesagt hat, sie ist das Opium des Volkes. Die Religion, das Opium des Volkes. Ha, wunderbar. Diesen Mann kennt ihr wahrscheinlich alle nicht. Das ist ein Herr, der nennt sich Michael Schmidt-Salomon, Buchautor und bekennender Atheist. Und der hat einmal gesagt, Religion ist die Krücke für die, die nicht aufrecht durchs Leben gehen. Diese beiden Zitate haben eins gemeinsam. Beide sehen Religion und damit auch den christlichen Glauben als eine Art Droge, die manchen Menschen dabei hilft, die grausame, leidvolle Wirklichkeit des Lebens besser zu ertragen. Religion ist in ihren Augen nichts weiter als eine Gehhilfe für diejenigen, die zu schwach sind, ihr Leben selbst auf die Reihe zu kriegen. Und ich glaube, zumindest in unseren Breitengraden gibt es viele Menschen, die diese Ansicht teilen. In die Kirche, da gehen doch nur alte Omis und Opis, die schon alt und krank und gebrechlich sind, die brauchen halt ein bisschen Trost im Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Blick kennt, den einem manche Menschen zuwerfen, wenn sie hören, dass man gläubig ist. Mir ist das während meines Studiums öfter passiert. Ich bin oft mit der Mitfahrgelegenheit zwischen Gießen und Jena hin und her gefahren. Da kommt man ins Gespräch. Ja, was machst du? Ja, ich studiere Theologie. Und ja, wieso studierst denn du Theologie? Und wenn meine Mitfahrer dann gemerkt haben, dass ich Theologie aus Überzeugung studiert habe, dass ich das studiert habe, weil ich wirklich an Gott glaube, weil ich glaube, dass Gott eine Relevanz für unser Leben hat, da haben dann viele diesen Blick aufgesetzt. Sie haben das dann nicht gesagt, aber man konnte an ihrem Blick ablesen, was sie gedacht haben. Du glaubst wirklich an Gott? Ich meine, jeder wie er will, aber kommst du sonst nicht klar in deinem Leben? In den Köpfen vieler Menschen steckt genau diese Vorstellung. Diese Vorstellung eines Karl Marx oder eines Michael Schmidt-Salomon, dass der christliche Glaube eine Krücke ist, eine Droge, die uns das Leben angenehmer macht. Wirklich? Macht der christliche Glaube das Leben wirklich angenehmer? Werden und bleiben Menschen Christ, weil dadurch ihr Leben unbeschwerter wird? Zurzeit werden weltweit über 100 Millionen Menschen aufgrund ihres christlichen Glaubens verfolgt. Ob ihr Leben dadurch wohl angenehmer wird? Ich weiß nicht, ob ihr diese Hefte hier kennt. Gesichter der Verfolgung. Die werden von Open Doors rausgebracht und in dieser Ausgabe sind 10 kurze Lebensberichte abgedruckt von Menschen, die in Verfolgung leben. Und einen davon möchte ich euch gerne vorlesen, von einem Mann aus Eritrea. John Wolde heißt er. Ich lese das mal vor. Im diktatorisch regierten Eritrea sind derzeit rund 1500 Christen in Militärlagern, unterirdischen Zellen und Schiffscontainern eingesperrt. John Wolde hat solch eine Gefangenschaft überlebt. Unter anderem war er mehr als ein Jahr in einem Container eingesperrt. Am Tag bei Außentemperaturen von über 40 Grad war es darin unerträglich heiß und stickig. Nachts sanken die Temperaturen rapide. John Wolde berichtete, mehrmals sollte ich meinen Glauben an Jesus widerrufen. Aber ich weigerte mich. Wie viele andere Christen auch. Daraufhin wurden wir geschlagen. Manchmal gaben uns die Wächter weder Essen noch Wasser. Dennoch mussten wir in der heißen Sonne weiterarbeiten. Sie quälten uns mit der Hubschrauberfolter, die man hier sehen kann. Dabei banden sie uns Hände und Füße auf dem Rücken zusammen und ließen uns stundenlang in dieser Position liegen. Die Sonne verbrannte unsere Haut. Diese Folter war unglaublich schmerzvoll. Die Polizei drohte damit, unsere Verwandten auch einzusperren, falls wir unseren Glauben nicht aufgeben würden. Wir sollten eine Erklärung unterschreiben. Darin hieß es wörtlich, ich werde nicht über Jesus sprechen. John Wolde gelang die Flucht aus dem Lager. Er lebt heute in einem anderen Land. Das Leben dieses Mannes ist durch den Glauben an Jesus Christus keinen Deut angenehmer geworden. Ganz im Gegenteil, wenn er sich von Jesus losgesagt hätte, dann hätte er auf einen Schlag eine ganze Menge Probleme weniger gehabt. Er wäre freigekommen, er wäre nicht mehr gefoltert worden, seine Familie wäre in Sicherheit gewesen. Und trotzdem hält dieser Mann an seinem Glauben fest. Und das allein zeigt doch irgendwie schon, dass ein Herr Marx und ein Herr Schmidt-Salomon nicht so recht haben können mit ihrer Theorie über die Religion und den christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist weit mehr als eine Krücke oder eine Droge für die Schwachen. Und das macht auch das Neue Testament an einigen Stellen deutlich. Und eine dieser Stellen wollen wir uns heute Morgen mal gemeinsam angucken. Das ist Lukas 14 ab Vers 25. Und wir wollen uns die Stelle anschauen und uns fragen, was sagt Jesus darüber, was es wirklich bedeutet, Christ zu sein? Ihr könnt das hier vorne mitlesen und wenn ihr eine Bibel mit habt, könnt ihr die auch gerne aufschlagen. Lukas 14 ab Vers 25. Dort lesen wir Folgendes. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Was sagt Jesus hier darüber, was es bedeutet, Christ zu sein? Was sagt Jesus darüber, was es bedeutet, ihm nachzufolgen? Wir haben hier eine Schar von Menschen, eine Menschenmenge, die Jesus nachfolgt. Aber anstatt zu sagen, hey, schön, wie cool, dass ihr mir alle nachfolgt, sagt Jesus den Menschen ganz direkt, oder er fragt sie ganz direkt, was bin ich euch wirklich wert? Wie viel wärt ihr bereit, für mich aufzugeben, zu investieren? Viele von den Menschen sind Jesus damals hinterhergelaufen, weil sie fasziniert von ihm waren, weil sie von dem fasziniert waren, was er getan hat. Sie waren zum Teil sicherlich sensationshungrig, schaulustig, sie standen dabei, sie schauten zu, sie hofften, dass sie vielleicht auch was abkriegen von dem, was er Gutes tut. Immerhin wurden Kranke geheilt, Brot und Fisch wurde vermehrt, Wasser wurde zu Wein. All das wird im Neuen Testament berichtet an verschiedenen Stellen und da waren die Menschen offensichtlich scharf drauf. Und wer kann es ihnen verübeln? Ich glaube, das würde heute auch noch Menschenmassen anziehen. Aber was hier deutlich wird, ist Folgendes. Jesus will keine Bewunderer oder Fans. Es interessiert ihn nicht in erster Linie, wie groß die Menschenmasse ist, die ihm hinterherläuft. Was ihm wichtig ist, ist, dass diejenigen, die ihm hinterherlaufen, die sich an ihn wenden, auch wirklich bereit sind, sich auf ihn einzulassen und ihren Lebensweg an seiner Seite zu gehen. Und Jesus macht hier in unserem Predigttext und auch an anderen Stellen immer wieder deutlich, Christsein wird dich etwas kosten. Christsein wird dir unter Umständen sogar alles abverlangen. Alles, was du hast. Wenn du an mich glaubst, das sagt Jesus, dann, wenn du mir nachfolgst, dann wird das bisherige Leben, wie du es kennst, gefährdet sein. Und vielleicht nehmt ihr das als zentralen Satz dieser Predigt mit. Christsein gefährdet dein Leben. Und als Sicherheitsfanatiker, die wir Deutschen nun mal sind, sagen wir, hä, wieso sollte ich dann überhaupt Christ sein wollen? Wenn das mein Leben gefährdet, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wieso sollte irgendjemand dieses Risiko eingehen? Und diesen beiden Fragen wollen wir uns heute mal zuwenden. Erstens, inwiefern gefährdet Christsein mein Leben? Und zweitens, wieso ist Jesus es wert, dieses Risiko einzugehen? Also zur ersten Frage. Inwiefern gefährdet Christsein dein Leben, mein Leben? Ich dachte immer, Jesus ist gekommen, um mein Leben zu retten, nicht um es zu gefährden. Ja und nein. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir unser Leben mit und für ihn leben wollen, dann gefährdet das zwei unterschiedliche Bereiche in unserem Leben. Der erste dieser Bereiche umfasst alle Dinge in unserem Leben, die dem Willen Gottes entgegenstehen. Es gibt einige Stellen in der Bibel, an denen viele dieser Dinge aufgelistet werden. Galater 5 zum Beispiel, ab Vers 19, da werden einige Dinge genannt, die zu einem Leben als Christ einfach nicht passen. Ich lese das mal vor. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das ist nur eine von vielen Listen, die wir in der Bibel finden können. Mit Jesus zu leben, Jesus nachzufolgen, gefährdet die schlechten und sündigen Angewohnheiten in meinem Leben. Ich kann nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt Christ, ich folge jetzt Jesus nach und dann einfach so weiterleben wie zuvor, als wäre nichts gewesen. Ein paar Beispiele. Wenn du gerne deiner Wut freien Lauf lässt, wenn du gerne streitest, dann gefährdet Christsein dein Leben. Wenn du dich gerne ins Koma säufst, wenn du gerne häufig wechselnde Sexualpartner hast oder dir gerne Pornos reinziehst, dann gefährdet Christsein dein Leben. Wenn du bei der Steuererklärung gerne etwas mehr flunkerst, um Geld zu sparen, dann wird dich Christsein etwas kosten. Und wenn du deinem Ehepartner gerne mal nicht die Wahrheit sagst, um unangenehmen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, dann wird dich Christsein etwas kosten. Dann wirst du nicht so weiterleben können wie bisher. Dann wird Jesus nämlich anfangen, in dir zu arbeiten. Dann wird Jesus anfangen, dich zu verändern und dich von Dingen zu befreien, die dir selbst nicht gut tun, auch wenn du sie vielleicht gar nicht aufgeben willst, auch wenn du vielleicht an ihnen festhalten willst. Und jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, in denen das der Fall sein wird. Jeder hat solche Bereiche. Jeder von uns hat Angewohnheiten, die zu einem Leben als Christ nicht passen, die da keinen Platz haben. Und all diese Dinge sind definitiv enorm gefährdet, wenn du Jesus nachfolgen willst. Und das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Es ist keine Aufnahmebedingung, all diese Dinge loswerden zu müssen, um Christ werden zu dürfen. Sondern das sind Dinge, die Gott in Angriff nehmen wird, in dem Moment, in dem du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen. Gott wird anfangen, in uns zu arbeiten. Und im Laufe von Jahren, vielleicht sogar von Jahrzehnten, wird Gott uns dabei helfen, diese schlechten Angewohnheiten Stück für Stück abzulegen. Und in diesem Sinne gefährdet Christsein dein Leben, wie du es kanntest. Denn du wirst nicht so weiterleben können wie vorher. Christsein gefährdet letztlich die schlechten Bestandteile deines Lebens. Und das ist eigentlich eine gute Art der Gefährdung. Christsein gefährdet dein Leben. Christsein gefährdet, ich habe es mal so zusammengefasst, den selbstsüchtigen und lieblosen Teil deines Lebens. Und damit müssen wir rechnen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Aber Christsein gefährdet noch einen anderen Bereich unseres Lebens. Und das ist das, was Jesus hier explizit in unserem Predigttext anspricht. Da geht es um Dinge, die an sich gut sind. Ich lese das nochmal vor. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Vater und Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, das eigene Leben. Man könnte die Liste, denke ich, noch fortführen. Gesundheit, Freiheit, Wohlstand, das alles sind absolut keine schlechten Dinge. Die stehen nicht im Widerspruch zum Willen Gottes. Gott will nicht grundsätzlich von uns, dass wir unsere Familien aufgeben. Gott will auch nicht grundsätzlich von uns, dass wir unsere Gesundheit aufgeben. Und ich glaube, Gott freut sich sogar, wenn wir Familie, Gesundheit, Freiheit, vielleicht sogar auch Wohlstand genießen können. Aber Jesus macht hier deutlich, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann kann es passieren, dass Situationen kommen, in denen du bereit sein solltest, all das zurückzustellen für mich. Wir haben eben diese Geschichte von dem Mann aus Eritrea gehört. Der war bereit, seine Freiheit aufzugeben, seine Gesundheit aufzugeben, seine Sicherheit aufzugeben für Jesus. Und Jesus sagt hier in unserem Predigttext, Jesus sagt hier, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und das Kreuz tragen, das haben die Leute damals alle sofort verstanden. Das Kreuz war ein Hinrichtungsgegenstand. Jesus macht klar, wenn ihr mir folgt, dann wird das euer Leben gefährden. Und genauso ist es gekommen. Ich glaube, keiner oder die wenigsten der 12 Jünger sind eines natürlichen Todes gestorben. Jakobus wurde enthauptet, Petrus wurde gekreuzigt und man könnte mit der Liste noch weitermachen. Und auch heute ist das bei vielen Menschen so. Viele Menschen bringen ihr Leben in Gefahr in dem Moment, in dem sie Christen werden. Und trotzdem werden Menschen Christen. Trotzdem folgen sie Jesus nach. Und da denke ich mir nur, wow. Dann schaue ich mir mein Leben an und dann frage ich mich, wann hat es mich das letzte Mal etwas gekostet, Christ zu sein? Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Jesus und Gesundheit, wie würde ich mich entscheiden? Wenn ich wählen müsste zwischen einem Leben in Reichtum und einem Leben mit Jesus, wie würde ich mich entscheiden? Es ist noch gar nicht so lange her, da waren solche Fragen hier in Jena im Osten Deutschlands gar nicht so weit ab von der Realität. Wo man sich entscheiden musste zwischen christlichen Überzeugungen und einer beruflichen Karriere. Und da sitzen sicherlich einige unter uns, die wissen, wie sich das anfühlt, vor so einer Entscheidung zu stehen. Und ich frage mich, wie würde ich mich entscheiden? Wie würden wir uns entscheiden, wenn man uns vor eine solche Wahl stellt? Wie viel wäre ich bereit aufzugeben? Wie viel bin ich bereit zurückzustellen für Jesus? Ich habe da jetzt viele extreme Beispiele genannt, aber das fängt schon im Kleinen an. Ihr seid heute Morgen zum Beispiel alle heldenhafterweise aus dem Bett gekrochen und sitzt hier. Ihr habt quasi euren gemütlichen, ausgeschlafenen Sonntagmorgen dafür aufgegeben, hier in den Gottesdienst zu gehen. Und solche Situationen gibt es doch ständig in unserem Leben. Situationen, wo wir vor der Frage stehen, lasse ich mir meinen Glauben etwas kosten? Bin ich bereit, dafür etwas aufzugeben? Bin ich ein Wohlfühlchrist? Oder ist es mir auch dann noch ernst mit Gott, wenn es mir etwas abverlangt? Bin ich wie diese Menschen im Predigttext, die Jesus nur nachfolgen, weil sie von ihm fasziniert sind, weil sie sich daraus einen Vorteil erhoffen? Ist Jesus vielleicht für mich wirklich nur so eine Krücke, auf der ich mich abstütze, die mein Leben angenehmer machen soll? Eine Droge, die mir in schweren Stunden Trost vorgaukelt? Welches Christsein verkörpere ich? Das, wie ein Karl Marx und ein Michael Schmidt-Salomon es verstehen? Das Christsein, das mich nichts kostet, das mein Leben nur angenehmer machen soll? Oder das Christsein, wie Jesus es vertritt? Ein Christsein, das mein Leben gefährdet. Neulich habe ich in einem Artikel Folgendes gelesen. Der christliche Glaube wird oft als eine Krücke verstanden, als eine einfache Möglichkeit, der harten Realität des Lebens zu entkommen. Aber das komplette Gegenteil ist der Fall. Jesus nachzufolgen ist dreckig, nervenaufreibend, unbequem und erfordert ein hohes Maß an Zeit, Energie, Anstrengung und Gnade. Und ich glaube, dass das absolut wahr ist. Christsein gefährdet dein Leben. Christsein gefährdet die Bequemlichkeit in deinem Leben. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann wird dich das vor unbequeme Entscheidungen stellen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann wirst du immer wieder vor der Frage stehen, was ist mir wichtiger? Meine Bequemlichkeit oder Jesus? Christsein gefährdet dein Leben. Christsein gefährdet den selbstsüchtigen und lieblosen Teil deines Lebens. Du wirst nicht so weiterleben können wie bisher. Gott wird anfangen, in dir zu arbeiten und er wird dich verändern. Und Christsein gefährdet die Bequemlichkeit in deinem Leben. Du wirst manche Dinge, die an und für sich gut sind, zurückstellen müssen. Christsein ist eine Herausforderung, ein täglicher Kampf. Das wissen Christen im Irak und in Syrien ganz genau. Und wir haben das große Vorrecht, das nicht jeden Tag auf so krasse und leidvolle Art und Weise erleben zu müssen. Aber das bedeutet nicht, dass es deswegen nicht weniger wahr wäre für uns. Christsein gefährdet unser Leben. Und damit sind wir bei der zweiten wichtigen Frage für heute Morgen. Wieso ist Jesus es wert, dieses Risiko einzugehen? Da sind Menschen in dieser Welt, denen der christliche Glaube so wertvoll ist, dass sie bereit sind, Folter, Qual und Tod dafür in Kauf zu nehmen. Dieser John aus Eritrea zum Beispiel. Was ist so wertvoll an einem Leben mit Jesus, dass Menschen bereit sind, so viel dafür zu erdulden? Ist das nicht eine Zumutung? Schon im Neuen Testament wird an manchen Stellen berichtet, wie Menschen das, was Jesus gesagt hat, als Zumutung empfunden haben. Das können wir zum Beispiel in Johannes 6 nachlesen. Ich lese das kurz vor. Empört sagten viele seiner Jünger, was der da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Und was antworten sie? Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Zu wem sollten wir gehen? Die Jünger, die Jesus nachfolgen, die tun dies, weil sie verstanden haben, wahres Leben finde ich nur bei Jesus. Das Leben, das Jesus schenkt, das geht weit über das hinaus, womit ich mich bisher zufrieden gegeben habe. Jesus will mir das Leben ermöglichen, zu dem Gott uns ursprünglich erschaffen hat. Ein Leben in Perfektion, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, ein Leben für die Ewigkeit. In Lukas 9 heißt es, ein ganz bekannter Vers, wer versucht sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Es gibt ein Leben, das wesentlich bedeutsamer ist als das irdische Leben hier auf der Erde. Und dieses Leben will Jesus uns ermöglichen. Und diese Hoffnung treibt Menschen an. Und diese Hoffnung bringt Menschen dazu, ihr bisheriges Leben zu gefährden und Jesus nachzufolgen. Und ein Karl Marx würde an dieser Stelle sicherlich sagen, siehst du, billige Vertröstung auf das Jenseits, mehr nicht. Aber der christliche Glaube ist so viel mehr als billige Vertröstung auf das Jenseits. Der christliche Glaube hat radikale Konsequenzen für unser Leben hier auf der Erde. Wir werden dieses vollkommene Leben in vollkommener Gemeinschaft mit Gott zwar erst im Jenseits erleben können, aber auch unser jetziges Leben wird doch von Jesus verändert, wenn wir ihm nachfolgen. Er gibt unserem Leben ein Ziel, eine Richtung. Er zeigt uns, was es heißt, nicht nur für uns selbst zu leben. Er schenkt eine Freude und eine Hoffnung, die selbst in den dunkelsten Stunden standhalten kann. Und er befreit uns von dieser ewigen Suche nach Anerkennung und Prestige und er lässt uns lernen, dass wir uns nicht über Leistung und Erfolg definieren müssen. Wisst ihr, ich bin von einer Sache wirklich zutiefst überzeugt. Ich glaube, wir leben am eigentlichen Sinn unseres Lebens vorbei, wenn wir ohne Jesus leben. Dafür hat Gott uns geschaffen. Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen ist Jesus es auch wert, all diese Risiken einzugehen. Deswegen ist Jesus es wert, unser Leben für ihn zu gefährden. Weil wir ohne ihn vollkommen am eigentlichen Sinn unseres Lebens vorbeileben würden. Davon bin ich überzeugt. Wir haben heute zwei Dinge gelernt. Erstens, Christsein gefährdet dein Leben. Christsein gefährdet den selbstsüchtigen und lieblosen Teil deines Lebens. Denn wenn du Jesus nachfolgst, wirst du nicht so weiterleben können wie zuvor. Gott wird anfangen, in dir zu arbeiten. Er wird dich verändern. Und Christsein gefährdet die Bequemlichkeit in deinem Leben. Du wirst manche Dinge, die an und für sich gut und wichtig sind, manchmal zurückstellen müssen. Christsein ist eine Herausforderung, manchmal auch ein Kampf. Und das Zweite, Jesus ist es wert, dieses Risiko einzugehen. Er ist es wert, dieses Risiko einzugehen, weil wir nur bei ihm das Leben finden, das Gott eigentlich für uns bestimmt hat. Und ich möchte heute drei ganz konkrete Dinge für mein persönliches Leben lernen. Ich will lernen, mich von Jesus verändern zu lassen. Ich will in die Bibel schauen und lernen, welche Charakterzüge er in mir zum Vorschein bringen will und welche schlechten Angewohnheiten er mir abgewöhnen will. Zweitens, wenn Tausende von Menschen weltweit bereit sind, ihre Gesundheit, ihre Sicherheit und sogar ihr Leben für Jesus aufzugeben, dann möchte ich doch wenigstens bereit dazu sein, meine eigene Bequemlichkeit aufzugeben für Jesus. Das kann doch nicht so schwer sein. Und ich möchte lernen, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass Christsein uns in Deutschland vor wesentlich ungefährlichere Entscheidungen stellt als in manch anderen Ländern. Und ich möchte wenigstens für diejenigen beten, die es an diesem Punkt wesentlich schwerer haben als wir. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir auch für euch. Amen.